Ich möchte zu Beginn meiner Predigt ein paar Zeilen vorlesen aus dem Rundbrief von der Bibelschule Brake. Liebe Freunde, 1987 schlenderte eine junge Frau über den Flohmarkt des West Middle Essex Hospital im Westen Londons, nicht weit vom Flughafen Heathrow entfernt. Ihr Blick bleibt an einem Ring hängen. Der große, kissenförmige Stein des Fingerschmucks hat es ihr angetan. Schön ist er, wenn auch eher stumpf schimmert er, was man aber von einem Imitat nicht anders zu erwarten hat. So erwirbt sie ihn nach kurzen Verhandlungen für 10 britische Pfund. Seitdem legt sie den Ring kaum ab. Sie trägt ihn 30 Jahre lang bei der Hausarbeit, beim Einkauf und im Urlaub. Bis sie 2017 einen Juwelier kennenlernt, der ihr dringend rät, das gute Stück doch einmal untersuchen zu lassen. Er habe so eine Ahnung, sagt er. Wenig später kommt der vermeintliche Modeschmuck bei Sotheby's für über 750.000 Pfund unter den Hammer. Der Tenner, in Klammer Zehner, so wie er liebevoll nun genannt wird, nach dem ursprünglichen Kaufwert genannt, ist ein Diamant aus dem 19. Jahrhundert. Der eher unscheinbare Glanz rührt daher, dass in dieser Zeit beim Schliff oberste Priorität war, möglichst viel Material zu erhalten. Heute schleift man ihn eher so, dass der optimale Glanz zutage tritt. Ich denke, das passt eigentlich ganz gut zu Advent. Ich möchte mit euch heute einige Bibelverse betrachten im Alten Testament, die jetzt so herüberleuchten wie diese dritte Adventskerze. Herüberleuchten, um uns zu zeigen, welche Diamanten wir auch im Alten Testament haben und sie viel zu wenig sehen und viel zu wenig betrachten. Ich möchte euch mitnehmen in die Zeit Jesajas. Ich möchte euch mitnehmen in eine Zeit, in der eine Kerze wie diese Mangelware war, in der Licht, wie wir es heute haben, in diesen Kerzen, die wir vor uns stehen haben, nicht vorhanden waren. Ich möchte euch mitnehmen in eine Zeit, die dunkel war. Ich möchte aber euch mitnehmen in eine Zeit, in der Hoffnung strahlt, Hoffnung hervorstrahlt. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen gekommen bist, was dich bedrückt, wo du vielleicht Freude hast, wo du Lasten mit dir rumträgst, aber ich möchte dir sagen, dass auch diese Verse uns heute etwas mitgeben können, die uns Hoffnung in unser Herzen hineinlegt. Einen klassischen Bibelvers, das wir wahrscheinlich alle schon gehört haben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, und jeder Mantel, der durch Blut geschleift ist, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Ich möchte mit euch heute durch ein paar Punkte in diesem Predigttext gehen und diese Bilder, die da drin sind, etwas beschreiben. Und es wäre mein Wunsch, wenn du erleben würdest, dass Gott zu dir spricht heute Morgen. Und deshalb würde ich gerne ein Gebet noch sprechen, bevor ich beginne. Und ihr könnt aber ruhig sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir herzlich danken für diese Gemeinschaft, die wir heute Morgen haben. Ich möchte danken, dass wir uns auf dich ausrichten können und dass wir darum bitten dürfen, dass dein Heiliger Geist uns jetzt nun bewegt, dass das alles, was uns stört oder was stört zu hören, dass du es hinwegnimmst, dass dein Heiliger Geist zu uns reden kann. Danke, Herr Jesus Christus, dass wir das bitten dürfen in deinem Namen. Amen. Wir haben gehört, ein Volk, das im Finstern wandelt. Im ersten Moment scheint das so, ja, es ist alles gut, es ist alles recht, es kommt ein schöner Vers aus der Bibel. Wir befinden uns aber mittlerweile schon im 9. Kapitel. Und all die Verse vorher wird Paulus, hätte ich jetzt schon fast gesagt, Jesaja dazu gedrängt von Gott, dem Volk eine Botschaft zu überbringen, die keine leichte ist. Da heißt es denen, weh denen, die Böses tun, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Eine Botschaft, die weitergeht, die gipfelt darin, darum ist der Zorn des Herrn entbrannt über sein Volk und er reckt seine Hand wider sie und schlägt sie, dass die Berge beben und ihre Leichen sind wie Kehricht auf den Gassen. Und bei all dem lässt sein Zorn nicht ab, sondern seine Hand ist auch noch ausgereckt. Jesaja muss seinem eigenen Volk eine Botschaft überbringen, die eine schwere ist. Warum? Weil sich sein Volk verändert hat. Das Volk Israel hat sich nicht mehr auf Gott hin ausgerichtet, sondern wie wir es lesen, es hat sich alles gedreht. Das Volk ist in seinem Herzen nicht mehr Gott nachgefolgt. Und Gott hat über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende hinweg immer wieder versucht, sein Volk zu erreichen, kehrt um. Kommt zu mir, ich will euch weiterführen, ich will euch in eurer Mitte sein. Und immer wieder passiert es, dass das Volk den falschen Weg den falschen Weg geht. Und so ist jetzt nun an einem Punkt gekommen, wo Gott nicht mehr anders kann. Und er lässt diesem Volk sagen, es wird ein Gericht über euch hereinbrechen. Ein Volk, das im Finstern wandelt, das ist hier buchstäblich geworden. Das Volk Israel, das Volk Gottes ist im Dunkeln und kein Licht ist da. Und so passiert, was passieren muss. Gott lässt die Feinde über sein eigenes Volk kommen. Die Assyrer zerstören im Jahre 722 vor Christus das Nordreich. Israel wird weggeführt wird durch die Assyrer führen das Großteil der jüdischen Bevölkerung in die Gefangenschaft. Aber auch dem Volk Juda geht es nicht anders. Die Babylonier zerstören 598 vor Christus das Südreich, Juda und Jerusalem. Es sind, wenn man diese Schilderung da liest, was da alles passiert, es sind grausame Tage, die das Volk Israel erleben muss. Es ist wirklich schlimm, wie die Leichen wie Kehricht in den Gassen liegen. Es ist das Gericht Gottes, das über Israel kommt. Das Volk geht in die Gefangenschaft. Und kommt zwar wieder zurück, baut wieder neu auf, aber irgendwann geht es wieder in die Gefangenschaft, in die Zerstörung hinein. Und die Frage, die Israel all die Jahre bewegt, all die Jahre, in denen sie Leid, Entbehrung und Schicksalsschläge hinnehmen müssen, stellt sich immer wieder die Frage, wann hat das alles ein Ende? Wann kommt es zu einem Ende? Und wann kommt endlich dieser verheißene Messias, die Jesaja jetzt ausgesprochen hat in dieser Verheißung. Es wird hell werden, es wird Licht werden. Und so erlebt Israel Krieg, Zerstörung, Leid, Anfechtung, schlimme Dinge. Aber auch die Frage bei uns, wie lange leben wir noch im Krieg? Und wenn wir die Entwicklung jetzt gesehen haben in den letzten Tagen, wenn ich nur an Straßburg oder jetzt gestern Abend oder vorgestern Abend an Nürnberg erinnern muss, auch wir haben dieses Leid in unserer Mitte. Wenn ich an Syrien denke, was dieses Volk mitmachen muss, wenn ich an den Jemen denke, wo Menschen sterben müssen, weil Menschen nicht miteinander können. Wie lange leben wir noch im Krieg? Wie lange dauert es noch? Wie lange muss ich das noch alles erleben? Wie lange muss ich das alles noch durchmachen? Wir leben im Krieg gegen andere, aber wir leben auch im Krieg mit uns selbst. Mit uns selbst, wo wir Dinge erleben müssen, wo Gott uns seine Hand vielleicht schwer auf unser Schicksal legt, schwer auf unsere Seele legt. Und so darfst du dich heute Morgen auch, denke ich, auch ein Stück weit fühlen, dass du spürst, vielleicht ist das alles, was mir passiert, auch von Gott gekommen. Wo ich erleben muss, ja, ich muss Schweres durchmachen. Es ist nicht leicht im Moment. Aber trotzdem stellt sich die Frage, wie lange leben wir noch miteinander und mit uns selbst im Krieg? Und genau in diese Zeit, in diese Situation hinein, in dem Israel so viel durchmachen muss über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg, strahlt dieser Vers immer wieder aus der Bibel auf. Jesaja hat diesen Brief geschrieben, um uns zu ermutigen, um uns ein Licht am Ende des Tunnels zu schenken. Uns ist ein Kind geboren. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Es ist ein Licht am Ende des Tunnels da. Der Tunnel ist nicht ewig lang. Der Tunnel ist nicht ewig zugemauert. Der Tunnel ist offen. Die Tür ist da. Das Licht scheint in diesen Tunnel hinein und wir sehen ihn von ferne. Jesaja sagt, es wird eine Zeit kommen, da wird es wieder anders sein. Wenn ihr heute Morgen in dieser Hoffnung hinausgeht, es wird eine andere Zeit geben. Jesaja hat Recht. Jesaja wird Recht behalten. Es ist ein Licht am Ende des Tunnels und es wird irgendwann mal wieder anders sein. Und wir werden in dieses Licht, auf dieses Licht zugehen und in dieses Licht eines Tages treten. Wir werden dieses Licht erleben, wie es uns erwärmt, wie es unserer Seele gut tun wird. Du hast das Volk vermehrt, du hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Ich habe dazu ein Bild gefunden, dass das den ganzen Ding ein bisschen etwas illustrieren soll. Wie haben wir Erntedank gefeiert? Wir haben hier gesehen, wie hier die Gaben gelegen sind. Und dieses Bild steht symbolisch dafür, wie man ein ganzes Jahr lang gearbeitet hat. Und am Ende dieses Jahres sammelt man in der Ernte ein und man freut sich über das, was man überreich hinter sich in seine Scheunen führen kann. Und dieses können wir alle in unserem Leben erleben. Wir haben es erlebt, wie unsere Scheunen voll sind, wie wir von dem gelebt haben, was Gott schenkt. Und so ist diese Freude in seinem Volk plötzlich vorhanden. Jawohl, es wird eine Zeit kommen, wo ich erleben darf, wo ich wieder von dieser Fülle leben kann, wo ich mich freuen kann, wo ich feiern kann mit meinen Freunden über das, was wir alles haben, was ich alles habe, was Gott uns schenkt. Und dann geht es weiter. Licht am Ende des Tunnels, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Dieses Bild, ich habe was gesucht, um das ganze Ding zu illustrieren. Wo ist der Waldemar? Ist er da heute Morgen? Der ist nicht da heute Morgen. Ich wollte ihn gerade fragen, ob er mal so einen Braten gefangen hat. Aber was mir gefallen hat an diesem Bild, dieses herzliche Lachen, ich habe was gefangen, ich habe Beute gemacht. Die freuen sich wie Bolle. Ja, die haben hier etwas an Land gezogen, wo ihr ganzer Kampf, ihr ganzer Einsatz vonnöten war und die haben diesen Riesenfisch rausgezogen. Dieses Lachen hat mir gefallen. Und es wird eines Tages sein, dass du genau so lachen wirst wie die zwei, vielleicht noch mehr. Eines Tages wirst du diesen Fisch an Land ziehen, diesen großen Fisch. Eines Tages wirst du diese Gemeinschaft mit Jesus Christus erleben und feststellen müssen, es ist doch alles geschehen, es ist doch alles passiert. Jesus Christus hat uns erlöst, er hat mich erlöst, so wie wir eben gesungen haben. Jesus Christus ist da. Jesus Christus hat dich gefangen. Jesus Christus hat dich herausgezogen. Und ihr dürft euch freuen wie einer, der große Beute macht, wie wenn er irgendwo einen Schatz findet, der unbeschreiblich zu oder nicht zu beschreiben ist. Wie Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Den haben die sicherlich geschlachtet oder zerlegt und haben sich mit Freunden dann dieses Teil gegessen, wenn man überhaupt den essen kann, ich weiß es nicht. Licht am Ende des Tunnels, denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seine Schulter, den Stecken seines Treibers, wie am Tage Midians. Was heißt hier am Tage Midians? Ihr kennt doch alle noch die Geschichte von Gideon. Ich weiß nicht, der ein oder andere vielleicht. Ganz kurz zusammengefasst, Gideon ist einer der Richter, die Gott eingesetzt hat, um sein Volk zu führen, sein Volk zu leiten. Und es steht eine riesige Heeresmacht gegen das Volk Israel an, das er anführt, und Gott, er sucht sich die Krieger aus, mit denen er in den Kampf ziehen will, und Gott sagt immer in einen Schritt nach dem anderen, nee, die nicht. Er sondert nur noch 300 Kämpfer aus, und die stehen dann da und sollen jetzt diesen Kampf gegen die Philister aufnehmen. Genau. Und dann gehen die und nach passiert etwas, was sie nicht in ihrer Hand haben. Sie gewinnen diesen Kampf und schlagen den Gegner in die Flucht. Mit einer Minderzahl, wo der Herr dann das Ganze so entwickelt, dass man meint, da ist ein Getöse, ein Heer, das gegen diese Gegner steht, das übermächtig ist. Und die ergreifen die Flucht, laufen davon. Und das ist das, was mit Midian gemeint ist. Diesen Erfolg, diesen Sieg, das der Gideon mit seinen Kämpfern erreicht hat, war eigentlich nicht zu gewinnen. Und trotzdem hat es Gott ihnen geschenkt. Und diesen Stecken, dieses Joch wurde zerbrochen, das Israel, das Volk Israel so belastet hat. Wie am Tag Midians, denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, oder jeder Mantel, der das Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Es ist ein Bild des vollkommenen Sieges. Es werden keine Soldatenstiefel mehr das Volk Israel bedrücken und belasten. Es wird niemand mehr sein, der Israel Böses tun will. Aber auch auf uns bezogen ist es so. Wir erleben viele Stiefel in unserem Alltag, die uns bedrücken, die uns in ihrer Lautstärke Angst machen, die uns in ihrer Wucht, in ihrer Brutalität in unserem Alltag begegnen. Licht am Ende des Tunnels. Licht am Ende des Tunnels gibt Hoffnung. Hoffnung in der Dunkelheit. Denkt immer noch dran, wir stehen im Tunnel selbst drin. Aber wir sehen schon ein Licht, das am vorne am Ausgang ist. Aber wir stehen immer noch am Dunkeln. Und wir haben diese Hoffnung auf Jesus Christus. Es ist kein billiger Trost, diese Hoffnung. Dass man sagt, ja okay, man gießt mal ein bisschen Hoffnung aus, dann vertraue halt mal ein bisschen drauf. Nein, das ist Realität, das ist Tatsache. Und Hoffnung heilt die Seele. Wenn ich Hoffnung habe, dann weiß ich, da geht es auf ein Ziel zu, dann richte ich mich nach dem Ziel aus. Dann laufe ich nicht irgendwie im Dunkeln so rückwärts oder seitwärts, sondern ich laufe geradewegs auf ein Ziel zu. Und das ist das, was unsere Seele auch gesund macht, was deine Seele gesund macht. Es geht das Licht auf, buchstäblich. Und die Namen, die jetzt folgen werden, die Namen des Sohnes Gottes, die Namen des Messias, sind für mich etwas ganz Wunderbares. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, Doppelpunkt, Wunderrat, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Ich habe mich gefragt, warum das so in der Bibel drin steht, warum das Jesaja so gemacht hat, was er da gehört hat, dass er das so aufgeschrieben hat. Was ist der Zweck, was ist der Sinn davon? Ich denke, hier wird der Messias beschrieben in seinen Eigenschaften, wie er ist und wie wir ihn kennenlernen dürfen, auch heute Morgen. wie der Messias ist, zeigt sich eigentlich in dem Wunderrat. Gott offenbart sich in Jesus oder offenbart in Jesus seinen ganz bestimmten, wunderbaren Rat. In Jesus Christus offenbart sich Gott. Er schafft in Jesus selbst das Heil. Er zeigt, wie er sich das vorstellt, dass Menschen wieder den Weg zu Gott finden. Dass Menschen wieder eine Beziehung finden zu Gott selber. Dass Jesus Christus derjenige ist, der diesen Weg frei macht zu Gott. Er schafft selbst in Jesus das Heil, in dem stellvertretenden Leiden und Sterben Jesu, nicht im Tod des Sünders. Das ist der wunderbare Ratschluss Gottes, dass er in Jesus Christus uns offenbart. Im stellvertretenden Leiden, keine menschliche Religion würde sich sowas ausdenken. Das ist der riesengroße Unterschied zu allen Religionen im Christentum. In Gott selber, in Jesus Christus wird Gott Mensch. Er kommt auf diese Erde, er macht diese Stellvertretung möglich, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er mit uns den Vater versöhnt hat. Und in allen anderen Religionen muss ich erst etwas leisten, damit ich mir einen gnädigen Gott schaffe. Und das ist dieser große Unterschied, dieser Wunderrat, das ist dieser wunderbare Ratschluss Gottes, diese Erlösung so zu erwirken. Wir haben einen starken Gott oder auch einen Held, kann man es ausdrücken, im Kampf mit den Mächten der Finsternis. Gott ist einen Kampf eingegangen, der seinesgleichen ist. Gott ist als Mensch, ist Mensch geworden, um uns Menschen mit Gott zu versöhnen. Das war nicht ein Zuckerschlecken. Er ist nicht auf diese Welt gekommen, machen wir mal halt ebenso, sondern Gott ist Mensch geworden, es hat ihn etwas gekostet. Er musste diese Erlösung buchstäblich am eigenen Leib erfahren. Er hat mit Mächten der Finsternis, mit Satan selbst gekämpft. Er hat den Stachel des Todes besiegt. Im Kampf mit Satan, im Kampf mit Entwürdigung, Folter und Kreuzigung. Was hat Jesus alles am Karfreitag erleben müssen? Schmerzen. Sie haben ihn angespuckt. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Sie haben ihn gedemütigt. Und das alles hat Jesus Christus siegreich in der Auferstehung geschafft. Er hat diesen Kampf gewonnen. Er ist ein starker Gott, er ist ein starker Heiland. Er ist ein ewiger Vater. Für immer der Vater seiner Kinder. Du hast einen liebenden Vater gewonnen. Wenn wir das im Neuen Testament lesen, dass der Paulus sagt, dass wir Abba zu unserem Vater sagen dürfen. Abba heißt eigentlich eher so seine große, verniedlichte Form von Papa. Das heißt, wir dürfen zu Gott kommen, nicht zu einem richtenden Gott, sondern zu einer persönlichen Beziehung eines Gottes, den wir in einer Beziehung erleben dürfen. Der es gut mit mir meint, der nicht den Finger zeigt, der auf Jesus, sondern eher auf Jesus Christus zeigt. In Jesus Christus dürfen wir einen Vater erleben, der es gut mit uns meint, der die Erlösung erwirkt und geschaffen hat, der sich über seine Kinder erbarmt, der sich über dich erbarmt, trotz der vielen Fehler, die wir unser Leben lang machen. Jeden Tag aufs Neue, immer wieder dasselbe. Wir dürfen durch Jesus Christus zum Vater kommen. Wir dürfen unsere Schuld bekennen, immer und immer wieder. Und dann erleben, dass wir einen erbarmungsvollen Vater haben, der sie versorgt, ihnen gibt, was sie brauchen. Sag ganz bewusst, der ihnen gibt, was sie brauchen. Nicht, was du gern hättest, sondern das, was du brauchst. Das reicht. Der sich ihrer Not annimmt. Und ich denke, jeder von uns kann das unterschreiben, dass wir nicht von Not verschont werden, aber dass wir in dieser Not hindurchgetragen werden, der ihnen Vater ist, indem er ihnen in seiner Gnade begegnet. Gott ist gnädig. Und dieser letzte Vers, Begriff Friedefürst, heißt eine Existenz ohne Bedrohung durch Widersacher. Ich glaube, das wünscht sich jeder. Egal wo wir sind, egal was wir jeden Tag erleben, im Betrieb, in der Schule, zu Hause oder wo auch immer wir uns bewegen. Wir haben mit Anfechtungen und Bedrohungen zu kämpfen. Aber dieser Gott gibt uns Frieden. Dieser Gott gibt uns einen Frieden ins Herz, den wir sonst nicht erleben können. Wir sind frei oder wir können frei von Existenzangst sagen. Ist aber auch nicht leicht, gerade so hinauszuplaudern. Existenzangst habe ich auch schon gehabt. Nicht zu wissen, wie geht der morgige Tag weiter. Nicht zu wissen, was passiert. Was ist, was kommt auf mich zu? Habe ich noch alles im Griff? Wir haben nicht immer alles im Griff. Wir leiden auch an unserer Existenz. Aber Gott, Jesus Christus, möchte uns frei machen von dieser Angst, die uns der Teufel immer wieder vor Augen hält, dass wir gerade dann, dass Gott dann gerade dann weg, weit weg ist, wenn es uns an unsere Existenz geht. Und frei von der Sorge um das Morgen. Lebt in dem Sinn, in dem Wissen, dass wir heute genug zu tragen haben und jeder der morgige Tag seine eigene Plage hat. Und dass wir frei von allem sein können, was das Leben hindert. Ich denke, das ist gerade gut bei dir, Wolfgang. Diese Einschränkungen, die du erlebst, aber auch jeder andere, der hier sitzt, wir haben alle unsere Einschränkungen. Ich mit meinem Zucker, und jeder kann sich so in seiner eigenen Krankenakte selber sich was herauspicken. Ja, alles, was das Leben hindert, auch Gott will uns da drin begegnen. Ich möchte noch ich mache es mal wieder Rainer Sontheimer. Ich habe noch eine Geschichte mitgebracht und die möchte ich euch jetzt vorlesen. Ihr Lieben, sagte der Pfarrer, als er auf die Kanzel gekommen war, heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Also, Rainer. Eine Geschichte von zwei Nachbarn, die miteinander im Streit lagen. Etwas, was vermutlich einige von uns auch schon erlebt haben. Es kommt außerdem eine sehr kluge Ehefrau darin vor. Einer solchen sind bestimmt viele schon begegnet. Er schmunzelte. Eines schönen Tages kam er klein ins Haus und sagte, hat dieser Idiot schon wieder seinen ganzen Schnee in meine Einfahrt geschaufelt. Passt heute Morgen ins Bild. Seine Ehefrau war in der Küche, deshalb musste er laut reden, damit sie ihn verstand. Was meinst du, rief sie dann aber trotzdem zu ihm hinaus. Der Meier hat wieder den ganzen Schnee zu uns rübergeschaufelt, schrie der Kleine zurück. Dann ging er in die Küche, wo gerade seine Frau Plätzchen bog. Das hat er doch sicher nicht mit Absicht gemacht, erwiderte sie. Sie kannte die ewige Beschwerden über ihren Nachbarn zu Genüge. Natürlich war das Absicht. Er hätte den Schnee genauso gut auf die andere Seite schaufeln können. Da ist nämlich sein Rasen und er stört keinen. Meine Güte, er ist ein alter Mann. Wahrscheinlich kann er nicht mehr so und hat den Schnee einfach dahin geschaufelt, wo es am einfachsten für ihn war. Ja, genauso stelle ich mir das vor. Und dabei hat er sich ins Fäustchen gelacht und gedacht, dem Kleinen zeige ich's. Frau Klein seufzte. Das ging nun schon jahrelang so und alles hatte vor 15 Jahren mit einer Lappalie angefangen. Bei Herrn Meier hatte sich ein Teil der Einfahrt abgesenkt und sie hatte ihn gebeten, das richten zu lassen, damit sie ihre nicht auch davon betroffen würde. Aber Herr Meier hatte nicht im Traum daran gedacht und natürlich war ihre Einfahrt auch abgesunken. Herr Klein kam zur festen Überzeugung, dass es Herrn Meiers einzige Motivation war, seinen Nachbarn zu quälen. Und das glaubt er heute noch. Später am Abend, als es schon dunkel war, ging Herr Klein hinaus, um die Weihnachtsbeleuchtung um ein neues Stück zu ergänzen, einen besonders hell strahlenden Stern. Er brachte ihn ganz geschickt da an, wo er schön zu Herrn Meier hinüberblenden konnte. Dieser beschwerte sich nämlich jedes Jahr darüber, dass er in der Weihnachtszeit kaum ein Auge zutue, weil die Festbeleuchtung bei Kleins so hell sei. »Muss das denn sein?«, fragte Frau Klein ihren Mann, als er sich wieder ins Wohnzimmer setzte. »Na, irgendwas muss ich doch machen. Ich kann mir doch nicht alles gefallen lassen.« Wieder seufzte Frau Klein, sie seufzte überhaupt oft, wenn ihr Mann auf einem seiner Rachefeldzüge war. »Dann werden bald wieder die Kinder von Meier kommen und die ganze Zeit leer machen und ihren Müll zu uns rüberwerfen.« Er schnaubte. Er schnaubte mindestens genauso oft, wie seine Frau seufzte. Herr Meier hatte zwei Kinder, die beide natürlich schon längst erwachsen und verheiratet waren und selbst Kinder hatten. Jedes Jahr zu Weihnachten fielen sie alle bei Herrn Meier ein und blieben ein paar Tage. Und während dieser Zeit tobten die Enkel im Garten herum, die Erwachsenen standen vor dem Haus in der Einfahrt und rauchten eine Zigarette nach der anderen oder sie nahmen ihre Getränke mit raus und führten lange Diskussionen mitten in der Nacht. Dann konnte die Kleins fast nicht mehr schlafen. Herr Klein hatte also Grund genug, Herrn Meyers Nachtruhe ein wenig zu stören. Ein paar Tage später, es war der letzte Samstag vor Weihnachten, machte sich Herr Klein auf den Weg, um im nahegelegenen Supermarkt einzukaufen. Seine Frau hatte ihn dazu verdonnert, weil er ihr mit seinen Schimpfen über die Nachbarn auf die Nerven gegangen war. Er musste am Haus von Herrn Meier vorbei und erblickte ihn gebückt im Garten stehend. Er war froh, dass dieser ihn nicht sehen konnte und eilte von dannen. Als er eine Stunde später zurückkam, fand er Herrn Meier auf einer Stufe sitzend vor. Er sah krank aus, starrte regungslos vor sich hin und Herr Klein fragte sich, ob er möglicherweise einen Herzinfarkt hatte. Guten Tag, Herr Meier, sprach er ihn an. Herr Meier regte sich nicht. Herr Klein ging die Einfahrt ein paar Schritte hinauf. Herr Meier, fehlt Ihnen was? Da kam endlich Bewegung in den alten Mann. Was soll mir denn fehlen? Sie sahen so aus, als ob Ihnen nicht gut sei, verteidigte sich Herr Klein, der sich schon wieder merkte, wie sein Adrenalinspiegel anstieg, da Herr Meier so unhöflich und unfreundlich war. Nur eine kleine Schwäche. Herr Meier hob sich umständlich. Nun kommen wohl bald Ihre Kinder, sagte Herr Klein, der das Thema wechseln wollte. Nein, die kommen dieses Jahr nicht, brummte Herr Meier und verschwand in seinem Haus. Als Herr Klein seiner Frau davon erzählte, beschloss sie, ihren Nachbarn am Heiligabend einzuladen. Herr Klein schimpfte und zederte und drohte an, er werde Weihnachten in einem Hotel verbringen. Aber es half alles nichts und am 24. trat Herr Meier in das kleinsche Esszimmer. Die Stimmung war frostig und auch Frau Kleins hervorragende Gans und all ihre Bemühungen, die Lage zu verbessern, konnten nichts daran ändern. Nach einer Weile verebbte die mühselige Unterhaltung und Schweigen breitete sich aus. Als seine Frau den Nachtisch gebracht hatte, hielt es Herr Klein nicht mehr aus und fuhr Herrn Meier an. Was haben Sie sich nur dabei gedacht, Ihre Einfahrt so verkommen zu lassen? Hat es Ihnen eine solche Freude bereitet zu sehen, dass unsere dadurch auch abgesackt ist? Was sind Sie nur für ein mieser Kerl, dass Sie alles tun müssen, um uns das Leben schwer zu machen? Herr Meier schaute ihn überrascht an. Er hätte jetzt zurückschlagen können und Herrn Klein ein paar dumme Sachen aufzählen können, die er im Lauf der Jahre getan hatte, nur um seinerseits Herrn Meier leiden zu lassen. Aber sagte nur, ich hatte kein Geld dafür. Herr Klein war verblüfft und auch seine Frau. Ja, aber Sie haben uns doch gegenüber so geäußert, dass Sie nur keine Lust hätten, die Absenkung auffüllen zu lassen, weil wir Sie darum gebeten haben. Herr Meier wurde rot. Naja, ich wollte das nicht so sagen. Man gibt doch nicht so einfach zu, dass man kein Geld hat. Die Krankheit meiner Frau und die Beerdigung haben alle unsere Ersparnisse aufgebraucht und meine Rente ist nicht so hoch. Wenn unbedingt etwas am Haus zu machen ist, dann bezahlen das meine Kinder. Das änderte jetzt einiges. Herr Meier schämte sich, weil er dem armen Mann so kurz nach dem Tod seiner Frau so zugesetzt hatte. Er entschuldigte sich dafür, dass er gedacht hatte, Herr Meier habe seine Auffahrt aus reiner Boshaftigkeit nicht machen lassen und dass er das als Anlass für manche Retourkutsche genommen hatte. Daraufhin entschuldigte sich Herr Meier dafür, dass er ganz bewusst einen falschen Eindruck erweckt habe, weil er zu stolz gewesen sei, die Wahrheit zu sagen. Dann bot Herr Klein an, dass er ihm helfe, wenn er etwas zu arbeiten habe, das ihm schwer fiel. Und Herr Meier bot ihm an, dass er gerne rüberkommen und sich seine Modellflugzeugsammlung anschauen könne. Da seien nämlich ein paar alte und seltene Stücke dabei. Frau Klein lächelte und schwieg dazu. 15 Jahre Feindseligkeiten waren an diesem Heiligabend wie weggeblasen. Auch wenn ihr Mann manchmal schon schwierig sein konnte, hatte doch seine Offenheit endlich den Weg zu einem freundlichen Miteinander geebnet. Als sie hinüber ins Wohnzimmer gingen, wo der geschmückte Tannenbaum stand und die Geschenke lagen, wurde eifrig erzählt und gelacht, und es war so, wie man es an Weihnachten sein soll. Eine Geschichte, ich habe gehört, ihr habt ab und zu mal geschmunzelt. Ihr habt euch sicherlich in einem einen oder anderen Situation wiedergefunden. Ich bin auch so ein Bruttler. Ich kann es auch ganz gut. Aber wenn man doch mal hinter die ganze Sache sieht, wenn man doch mal spürt, dieser Krieg ist nicht notwendig. Dieser Krieg muss nicht auf diese Weise geführt werden. Wenn wir doch auf Jesus Christus schauen, was er für uns getan hat und ihn lieben dürfen, weil er das für uns getan hat, dann können wir doch ganz anders auf andere zugehen. Dann können wir auch uns selber verzeihen, unsere Eigenarten, das Bruddeln. Dann können wir dem anderen verzeihen und uns selber. Und das wünsche ich euch für diese kommende Woche, auch für diese Weihnachtszeit, die vor uns steht, dass wir diesen Herrn haben, dass wir ihn lieben dürfen, weil er für uns alles getan hat. Und er uns begegnen möchte und auch diese Beziehung miteinander schenken möchte. Und das wünsche ich euch und nehmt das vielleicht auch mit nach Hause heute Morgen. Amen.